Ruhm der Weiblichkeit. Macht nichts, ich führe dich zur Befreiung. 1978, bei meinem allerersten Besuch bei Bhagavan Sri Satya Sai Baba, waren wir in Puttaparthi, nachdem wir einen bereichernden Sommerkurs zum Thema indische Kultur und Spiritualität in Brindavan, Bangalore, absolviert hatten. Swami rief uns zu einem Gespräch nach Puttaparthi. Er unterhielt sich gerade mit meiner lieben Freundin Lila Youngs. Er fragte sie auf seine sanfte, aber dennoch eindringliche Art, ob sie früh aufgestanden sei, um zu meditieren. »Nein, Swami«, antwortete sie ehrlich, »das ist mir zu früh.« »Bist du morgens zu den Bhajans gekommen?« fragte er. »Nein, Swami.« »Bist du zum Nagara Samkirtana gegangen?« Wieder antwortete sie, »Nein, Swami, ich kann nicht mit all diesen Leuten mitlaufen.« Swami hielt inne. Dann sagte er mit einem mitfühlenden Lächeln, das alle menschlichen Schwächen zu umfassen schien, Worte, die mich nie mehr losgelassen haben. Macht nichts, ich führe dich zur Befreiung. Diese Worte haben mich sprachlos gemacht. Im Laufe der Jahre ist mir klar geworden, dass diese Worte nicht nur für Lila bestimmt waren. Sie galten uns allen, die wir Suchende sind, die auf dem spirituellen Weg stolpern und sich abmühen. Wenn ich auf die Ereignisse meines eigenen Lebens zurückblicke, sehe ich ganz deutlich, wie Swami mich geführt, mich korrigiert, mich beschützt und mich langsam zu diesem endgültigen Ziel geführt hat. Lange, bevor ich überhaupt seinen Namen kannte. Der alte Mann am Strand. Ich bin in Key West, Florida, USA geboren und aufgewachsen, einer Insel, die sich für ein Kind wie das Paradies anfühlte. Meine Kindheit war geprägt von tropischen Blumen, Obstbäumen und einem endlos blauen Ozean. Orchideen schienen überall zu wachsen und die Luft selbst schien vor Schönheit nur so zu sprühen. Doch trotz dieser idyllischen Umgebung muss ich zugeben, dass ich ein schelmisches Kind war. Ich war wagemutig und abenteuerlustig. Wenn mich jemand zu etwas Riskantem herausforderte, nahm ich die Herausforderung meist ohne zu zögern an. Ich liebte es, auf eigene Faust auf Entdeckungsreise zu gehen und meinen Mut auf eine Art zu testen, die die Erwachsenen um mich herum wohl eher beunruhigte. Doch neben diesem Abenteuergeist gab es von Anfang an noch etwas anderes in meinem Leben. Eine natürliche Liebe zu Gott. Solange ich mich zurückerinnern kann, habe ich in meinem Herzen mit Gott gesprochen. Das habe ich von niemandem gelernt. Es war einfach etwas, wozu ich mich gezwungen fühlte. Meine Großeltern haben diese Neigung noch verstärkt. Mein Großvater war methodistischer Pfarrer und meine Großmutter war eine der sanftmütigsten Seelen, die ich je gekannt habe. Wenn ich sie im Sommer besuchte, erzählte sie mir Bibelgeschichten und sang wunderschöne Kirchenlieder. Durch sie entwickelte ich eine tiefe Liebe zu Jesus und zur Bibel, die ich als junges Mädchen oft las. Eines Tages, als ich etwa 10 Jahre alt war, beschloss ich, allein mit dem Fahrrad zum Strand zu fahren. Damals war Key West ein ruhiger Ort, und meine Mutter machte sich wegen solcher Abenteuer keine allzu großen Sorgen. Ich fuhr bis zur Küste hinunter, legte mein Fahrrad auf den Sand und stellte fest, dass sonst niemand da war. Das Wasser war an diesem Tag kristallklar. Man konnte weit bis auf den Grund sehen. Muscheln lagen verstreut im Sand und kleine Fische huschten durch die Strömung. Es war einfach unwiderstehlich. Ich watete hinein und schwamm hinaus ins Meer. Ich war schon ein gutes Stück vom Ufer entfernt, als ich plötzlich etwas im Wasser auf mich zutreiben sah. Es war eine portugiesische Galeere, ein Meereslebewesen, das einer Qualle ähnelt, aber weitaus gefährlicher ist. Ihre Tentakel können sich 50 oder sogar 100 Fuß unter der Oberfläche ausbreiten und ihr Stich kann extrem schmerzhaft sein. Ich kehrte um und schwamm zurück zum Ufer. Doch bevor ich entkommen konnte, spürte ich, wie sich etwas um mich schlang. Sofort durchfuhr mich ein stechender Schmerz. Es fühlte sich an, als würden mich hunderte von Wespen gleichzeitig stechen, am Hals, an der Taille, an den Armen. Vor lauter Angst schrie ich: Gott rette mich! Gott rette mich! Gott rette mich! Als ich aufblickte, sah ich einen Mann am Ufer stehen. Er war schon älter, hatte dunkle Haut und sprach mit mir in einer Sprache, die ich nicht kannte. In Key West sprachen viele Leute Spanisch oder kubanische Dialekte, also nahm ich an, dass es sich um eine dieser Sprachen handelte. Er winkte mir eindringlich zu, an Land zu kommen. Irgendwie schaffte ich es, das Ufer zu erreichen. Als ich aufstand, war mein Körper übersät mit blauen Striemen und feinen Linien an den Stellen, an denen mich die Tentakel berührt hatten. Der alte Mann sagte mir, ich solle mich in den Sand legen. Dann half er mir, kalten, schweren, nassen Sand über meinen ganzen Körper zu verteilen und damit die gestochenen Stellen zu bedecken. »Leg dich 10 Minuten hier hin«, sagte er. »Wenn du dich besser fühlst, spül dich ab und fahr nach Hause.« Dann ging er einfach weg. Ich befolgte seine Anweisungen genau. 10 Minuten später spülte ich mich im Wasser ab und fuhr mit dem Fahrrad nach Hause. Als meine Mutter mich sah, brachte sie mich sofort zum Arzt. Der Arzt untersuchte mich und sagte etwas Bemerkenswertes. Diese Behandlung war genau richtig. Wer auch immer ihr das geraten hat, wusste genau, was zu tun war. Es blieben nur noch schwache rote Flecken zurück. Aber was mir im Gedächtnis blieb, war der geheimnisvolle alte Mann, der genau dann aufgetaucht war, als ich Hilfe brauchte. Wie ich den Namen Sai hörte. Als ich älter wurde, verlief mein Leben ganz normal. Ich verließ Key West, um in Virginia Krankenpflege zu studieren und lernte dort den Mann kennen, der später mein Ehemann werden sollte. Nach unserer Hochzeit zogen wir nach San Diego und wurden mit 2 wunderbaren Kindern gesegnet, Eric und Elisabeth. Ich liebte das Leben und genoss viele ganz alltägliche Freuden, Tanzen, Partys und das Lachen mit Freunden. Doch meine spirituelle Suche ging still im Hintergrund weiter. Ich las Bücher über zahlreiche spirituelle Traditionen und Lehrer, auf der Suche nach jemandem, der die tieferen Fragen des Lebens beantworten konnte. Dann, im Jahre 1970, geschah etwas, das alles veränderte. Zu dieser Zeit arbeitete ich als Krankenpflegerin in der Hämodialyseabteilung des Universitätskrankenhauses in San Diego. Hämodialyse ist eine ernste Angelegenheit. Die Patienten, die wir behandelten, kämpften oft um ihr Leben. In unserer Abteilung gab es einen Psychiater, der sich regelmäßig mit dem Pflegepersonal traf. Sein Name war Dr. Samuel Sandweis. Eines Tages rief er uns alle zusammen und erzählte uns von einem spirituellen Lehrer in Indien namens Satya Sai Baba. Er erklärte, dass er kürzlich nach Mexiko gereist sei, um Indra Devis Ranch zu besuchen, wo er zum ersten Mal von dieser bemerkenswerten Persönlichkeit gehört hatte. Dr. Sandweis gab offen zu, dass er hauptsächlich nach Indien gereist war, um die spektakulären Behauptungen zu untersuchen. Tatsächlich ging er fest davon aus, sie widerlegen zu können. Doch als er aus Indien zurückkam, war er völlig verändert. Er erzählte uns, wie er Materialisationen miterlebt, überwältigende Liebe erfahren und Gespräche mit Sai Baba geführt hatte, die ihn augenblicklich verwandelten. Einige der Krankenschwestern waren skeptisch. Ein paar dachten, er hätte den Verstand verloren. Aber irgendetwas in seinen Worten fand tief in mir Widerhall. Das war das erste Mal, dass ich den Namen Satya Sai Baba hörte. In dieser Nacht, als ich im Bett lag, wiederholte sich der Name immer wieder in meinem Kopf. Satya Sai Baba, Satya Sai Baba. Das ging die ganze Nacht so weiter, als würde mich jemand in meinem Inneren sanft rufen. Mein Leben bricht zusammen. Kurz danach schien mein Leben völlig auseinanderzufallen. Meine Tochter Elisabeth war gerade mal 4 Monate alt, als bei mir Krebs diagnostiziert wurde. Die Diagnose war ein Schock, der meine ganze Welt erschütterte. Als ob das noch nicht genug wäre, ging schließlich auch noch meine Ehe in die Brüche. Mein Mann verließ mich und ich blieb allein mit 2 kleinen Kindern zurück. Ich verlor mein Zuhause und hatte mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Das Gefühl der Stabilität, das mein Leben einst geprägt hatte, verschwand. Doch seltsamerweise hat diese schmerzhafte Zeit meinen spirituellen Weg vertieft. Ab 1973 begann ich, an Treffen im Sai-Center teilzunehmen und Menschen zu treffen, die tatsächlich nach Indien gereist waren, um Swami zu sehen. Ich verschlang Bücher über ihn und hörte mir eifrig jede Geschichte und Erfahrung an, die jemals erzählt worden war. Während dieser Zeit zog ich in eine kleine Hütte in den Bergen, wo ich mit meinen Kindern, Ziegen und Hühnern lebte. Es war ein einfaches, ruhiges Leben. Eines Abends passierte etwas Schreckliches. Plötzlich breitete sich ein Feuer im Ofenrohr unserer Hütte aus. Die Flammen schlugen nach oben in Richtung Dach, und mir war klar, wenn das Dach Feuer fangen würde, könnte das ganze Haus innerhalb von Minuten abbrennen. Die nächste Feuerwache war weit weg und das Haus war von Eichen umgeben. In meiner Verzweiflung schaute ich auf die Flammen und sagte laut: Satya Sai Baba, löscht dieses Feuer! Sofort ließen die Flammen nach und zogen sich in das Rohr hinunter zurück. Ich habe trotzdem die Feuerwehr gerufen und die haben das Problem behoben. Aber für mich war dieses Erlebnis unvergesslich. Es war das erste Mal, dass ich Swami bewusst um Hilfe gebeten habe. Von diesem Moment an habe ich, wann immer ich in Schwierigkeiten geriet, einfach seinen Namen wiederholt und die Hilfe kam. Begegnung mit dem Avatar des Zeitalters. 1978 hatte ich Gelegenheit, nach Indien zu reisen, um an Swamis Sommerkurs im Brindavan Ashram teilzunehmen. Meine Freundin Nila Youngs organisierte eine Gruppenreise und trotz meiner Verpflichtungen zu Hause verspürte ich einen unwiderstehlichen Drang, mitzufahren. Als Swami am Tag nach unserer Ankunft zum Darshan herauskam, geschah etwas Außergewöhnliches in mir. In dem Moment, als ich ihn sah, wusste ich es. Es gab keinen Zweifel, keine Frage. Er war das Göttliche. Innerhalb weniger Tage wurde unsere Gruppe zu einem Interview eingeladen. Es war ein wunderschönes Gebäude mit breiten Veranden und großen Räumen. Ich erinnere mich, dass ich ganz hinten auf dem Boden saß, während Swami sprach. Lila saß ganz nah bei seinen Füßen. Irgendwann bemerkte Swami, dass einige von uns auf dem Boden saßen und sagte scherzhaft: »Ich bin sehr arm, ich habe nicht genug Möbel«, worüber alle lachten. Doch als er davon sprach, dass Gott überall sei, geschah etwas Außergewöhnliches. Er schien vor meinen Augen jünger zu werden. Obwohl er damals etwa 50 Jahre alt war, wirkte sein Gesicht strahlend und jugendlich, fast wie das eines 25-Jährigen. Ich war von Emotionen überwältigt, Tränen liefen mir über das Gesicht. Später im Gespräch verließ Swami kurz den Raum. Als er wegging, bedeckte seine Robe seine Füße. Plötzlich fiel mir ein, dass ich gehört hatte, Swamis Füße seien sehr schön. Ein Gedanke schoss mir durch den Kopf. Wenn er zurückkommt, möchte ich seine Füße sehen. Als Swami zurückkam, ging er direkt auf mich zu und hob sanft seine Robe an. Seine Füße waren tatsächlich wunderschön, klein, perfekt geformt und voller Glanz. Ich hatte das Gefühl, dass er mein stilles Gebet erhört hatte. Die Füße des alten Mannes. Doch später passierte etwas noch Geheimnisvolleres. Bei einem weiteren Interview fragte ich Swami, ob ich Padmanabhasana, eine ehrerbietige Verbeugung vor den göttlichen Füßen, machen dürfte. Ich hatte das noch nie zuvor gemacht und wusste nicht so recht, wie es geht. Swami lächelte und schob seine Robe beiseite. Als ich mich bückte, um seine Füße zu berühren, war ich überrascht. Die Füße, die ich berührte, waren nicht die zarten, schönen Füße, die ich zuvor gesehen hatte. Sie waren größer, rauer und älter, wie die Füße eines älteren Mannes. Einen Moment lang war ich verwirrt, aber ich küsste sie ehrfürchtig und trat zurück. Als ich mich wieder hinsetzte, wanderten meine Gedanken sofort zurück zu dem geheimnisvollen alten Mann am Strand, der mich gerettet hatte, als ich 10 Jahre alt war. Wessen Füße hatte ich gerade berührt? Waren es die Füße von Shirdi Sai Baba, Swamis früherer Inkarnation? Oder waren es die Füße desselben alten Mannes, der aus dem Nichts am Meeresufer aufgetaucht war, als ich von der portugiesischen Galeere gestochen worden war? Swami hat es nie erklärt und ich habe ihn nie danach gefragt. Bei ihm sind Erklärungen selten nötig. Manchmal offenbart er gerade so viel, dass man weiß, die Ereignisse im eigenen Leben sind keineswegs zufällig. Dieser Vorfall fühlte sich wie ein weiterer sanfter Hinweis von Swami an, dass er mich schon lange geführt hatte, bevor ich ihn überhaupt kannte. Ein Meister, der alles weiß. 2 Jahre nach diesem ersten Besuch, so um 1980, verspürte ich den starken Drang, nach Indien zurückzukehren. Ein enger Freund, Lance Nelson, beschloss, mit unserer Gruppe mitzureisen. Lance war Sanskritwissenschaftler und arbeitete gerade an seiner Doktorarbeit. Er hatte seine unvollendete Doktorarbeit in einem kleinen Rucksack dabei. Er wollte, dass Swami ihm sagte, ob er sie fertigstellen solle oder nicht. Im Flugzeug warnte er mich, in Indien vorsichtig mit dem Essen zu sein. Du musst aufpassen, was du isst, sagte er. Manchmal kann das Ghee, geklärte Butter, mit dem sie kochen, ranzig sein. Als wir in Puttaparthi ankamen, wurden wir bald zu einem Interview gebeten. Während dieses Interviews wurden 2 Jungen durch die heilige Fadenzeremonie eingeweiht. Ihre Eltern hatten Tabletts mit Bananen und Obst sowie 2 zeremonielle Fäden mitgebracht. Swami sagte, warum habt ihr die Fäden mitgebracht? Alles liegt in Sais Hand. Er winkte mit der Hand, ließ die heiligen Fäden erscheinen und legte jedem Jungen einen um. Dann rezitierte er das Gayatri-Mantra ganz leise und wunderschön 3-mal, um die Zeremonie zu weihen. Früher hatte ich immer das Gefühl, dass das Singen der Veden meist schrill klingt, aber Swamis Stimme war so sanft und himmlisch. Wir alle hatten das Gefühl, gemeinsam mit ihnen in das Gayatri-Mantra eingeweiht zu werden. Er sagte den Jungen, sie könnten das Gayatri überall rezitieren, vor den Mahlzeiten, unter der Dusche, und er tat sogar so, als würde er sich gerade schrubben, während er sprach. Während dieses Interviews bat Swami eine ältere Frau namens Althea, Klammer auf, Mutter von Frau Faith Penn und Schwiegermutter von Herrn Charles Penn, beide bekannte Devotees von Baba, Klammer zu, ihre Handflächen wie eine Schale aneinander zu legen. Dann rieb Swami sanft mit Daumen und Mittelfinger über ihre Hände, und während er das tat, begann warme Halva in ihre Hände zu fließen. Ein süßer Grießpudding mit Rosinen und Mandeln. Er begann, Portionen davon an alle im Raum zu verteilen, doch die Menge schien nie weniger zu werden. »Esst«, sagte er sanft, »das ist Nahrung von Gott.« Dann sah er mich direkt an, mit einem verschmitzten Funkeln in den Augen, und sagte, »und das Ghee ist gut.« In diesem Moment wurde mir klar, dass Swami das Gespräch gehört hatte, das Lance und ich im Flugzeug geführt hatten, tausende von Meilen entfernt. Sein Wissen war weder durch Entfernung, noch durch Zeit, noch durch physische Anwesenheit begrenzt. Danach gingen wir in den Vorraum. Althea erzählte Swami, dass sie Probleme beim Hören habe, und fragte ihn, ob das am Karma oder am Alter liege. Swami sagte, am Alter. Als wir gingen, standen Lance und Swami in der Tür. Lance war sich nicht sicher, ob er zuerst gehen sollte. Swami zeigte auf seinen Rucksack, den mit seiner Dissertation, und sagte, mach's. Mehr brauchte Lance nicht. Er schloss die Dissertation ab und wurde später Professor für Religionswissenschaft an der Universität in San Diego. Wieder einmal hatte Swami seine Allwissenheit, Allgegenwart und Allmacht gezeigt. Swami vertreibt die Dunkelheit. Bei einem anderen Gespräch sprach Swami unter vier Augen mit mir über mein Leben. Damals schämte ich mich zutiefst für meine Scheidung. Es lastete schwer auf meinem Herzen, und als sich die Gelegenheit bot, gestand ich es ihm leise. »Ich bin geschieden, Swami«, sagte ich. Er sah mich fest an und antwortete, »Mach dir nichts daraus, das ist vorbei. Mach Sadhana, Sadhana, Sadhana.« Genau in diesem Moment geschah etwas Außergewöhnliches in mir. Plötzlich spürte ich, wie eine gewaltige Welle der Wut in mir aufstieg. Eine Wut, von der ich gar nicht gewusst hatte, dass ich sie seit Jahren in mir trug. Sie schien wie eine dunkle Kraft auf Swami zuzustürmen. Für einen kurzen Moment lehnte er sich körperlich zurück, als würde er sie empfangen. Dann veränderte sich sein Gesichtsausdruck völlig und seine Augen füllten sich mit einer unbeschreiblichen Glückseligkeit. Das ganze Erlebnis dauerte nur ein paar Sekunden, aber als es vorbei war, fühlte ich mich, als wäre eine schwere Last von mir genommen worden. Als ich an diesem Tag aus dem Interviewraum trat, waren die Scham, die Bitterkeit und der Schmerz, die mich seit meiner Scheidung verfolgt hatten, einfach verschwunden. Swami hatte sie mir genommen. Von diesem Moment an gab ich mir stillschweigend das Versprechen, mein Bestes zu geben, um alles zu befolgen, was Swami mir auftrug. Der Schlag auf den Kopf. Jahre später, während eines weiteren Interviews, passierte etwas, das zunächst fast schon komisch wirkte, dessen tiefere Bedeutung sich aber erst später offenbarte. Als das Interview zu Ende ging und wir den Raum verließen, schlug Swami mir plötzlich mit den Fingerknöcheln auf den Kopf. Es tat nicht weh, aber es kam völlig unerwartet. Ich erinnere mich, dass ich überrascht dachte, Swami hat mir gerade auf den Kopf geschlagen. In dieser Nacht hatte ich einen lebhaften Traum. Zwei strahlende Wesen, die wie Engel aussahen, standen hinter mir. Eines von ihnen griff mir an den Hinterkopf und fing an, etwas herauszuziehen. Langsam zogen sie etwas heraus, das wie ein langer, dunkler Wurm aussah. Als es endlich herauskam, sagte eines von ihnen, »Jetzt ist hier es los«, und sie trugen es fort. Als ich aufwachte, war mir der Traum noch kristallklar im Gedächtnis. Ich wusste sofort, dass etwas aus meinem Inneren entfernt worden war. Rückblickend habe ich das Gefühl, dass Swamis plötzlicher Klaps auf den Kopf wie eine spirituelle Operation war. Eine Art, eine tief sitzende Unreinheit aus meinem Geist zu entfernen. Erfahrungen wie diese haben mir gezeigt, dass der Herr weit mehr tut, als uns nur zu lehren. Er wirkt direkt auf das Innere des Devotees ein. Das sanfte Versprechen. Im Laufe der Jahre hatte ich noch viele weitere Begegnungen mit Swami. Manche waren freudig, manche lehrreich, aber alle waren bedeutungsvoll. Doch die Worte, die er an jenem Tag zu Lila sprach, bleiben die eindringlichste Lektion von allem. Macht nichts, ich werde dich zur Befreiung führen. Wenn ich über mein Leben nachdenke, die Rettung am Strand in meiner Kindheit, das Feuer in der Berghütte, die geheimnisvollen Füße während des Padmanabhaskar und die vielen kleinen Wege, auf denen er mich korrigiert und geführt hat, sehe ich einen einzigen roten Faden, der sich durch alles zieht. Das Göttliche ist unendlich geduldig. Wir machen Fehler, wir fallen hin, Wir zweifeln, wir kämpfen. Und doch geht der Avatar bei all dem an unserer Seite und führt uns still zu unserer höchsten Bestimmung. Er bittet uns nur darum, uns mit Liebe an ihn zu erinnern. Wenn wir das tun, liegt der Rest in seinen Händen. Und eines Tages, wenn sich die letzte Tür öffnet, wird er uns selbst hindurchführen. Frau Patricia Wing, USA.